Bei mir heute im Performance-Podcast ist zu Gast ist Ivan Chabot. Ivan hat sich im Jahr 2013 das erste Mal selbstständig gemacht, mit gerade 3.000 Euro, ganz nach dem Schema Lean Startup. Mittlerweile besitzt Ivan mehrere Unternehmen und startet aktuell ein Startup namens Foodpipe. Was genau Foodpipe ist, werden wir gleich erfahren. Ivan, danke, dass du heute Gast in unserem Podcast bist.
Gerne, ich freue mich dabei zu sein und ich danke dir auch dafür, dass du mich dann eingeladen hast.
Ivan, erzähl mal, was genau ist Foodpipe?
Genau, also Foodpipe ist eine Art Plattform und sie ist dafür da, dass Supermärkte, also Einzelhandel, die Möglichkeit haben, tatsächlich einen neuen Multi-Channel bzw. einen neuen Kanal zu haben, wo sie ihren Produkte vertreiben können. In dem Fall online und im E-Commerce-Bereich und ja. Dafür stehen wir.
Super. Was genau für Supermärkte sprechen wir? Sprechen wir da von die ganz großen auch wie Spar oder sprechen wir da so für die, sag ich mal, Lebensmittelhändler, 4, 5 Angestellte? Was ist so genau deine Zielgruppe?
Nee, tatsächlich doch schon für die größeren und aktuell arbeiten wir mit Edeka zusammen.
Okay, super.
Da sind wir gestartet und ich denke, dass vor allem für die Kaufleute von Edeka ein wirklich sehr sinnvolles Projekt ist, weil sie können weiterhin tatsächlich ihren Markt, so wie es ist, weiterhin beibehalten, aber haben dann jetzt einfach nur eine weitere Möglichkeit, in dem Bereich von Online-Verkäufe auch einzusteigen, ohne große Investitionen zu tätigen. Das heißt, wir sind diejenigen, die das ermöglichen und wir haben dann durch Foodpipe also diese Möglichkeit geboten, alles auch tatsächlich auf dem neuesten Stand zu halten und ein Online-Shop zu haben, ohne dass man das A selber erstellt und B auch pflegen muss.
Und verstehe ich das richtig? Kann man sich das vorstellen, so wie das Lieferando für Supermärkte? Also ihr fährt zum Supermarkt, pickt die Bestellungen, die im E-Commerce-Shop angegeben worden sind und liefert diese Bestellungen dann frei Haus?
Tatsächlich. Also man kann das wirklich tatsächlich so sehen. Also wir sind das Lieferando für Supermärkte und dementsprechend haben wir auch mehrere Modelle. Also wir können nun die Plattform für die Supermärkte stellen und sie übernehmen das Picken und das Liefern. Wir können darüber hinaus auch nochmal eine zusätzliche Dienstleistung bieten, dass wir das tatsächlich selber liefern. Und wir können es sogar ein All-In machen daraus. Und das wäre dann in dem Sinne einmal die Plattform uns zur Verfügung stellen, denn das Picken und das Liefern.
Und was ist so das gängigste Modell derzeit?
Derzeit ist tatsächlich alles. Das heißt, wir machen gerade die Plattform zur Verfügung stellen und das Picken und Liefern übernehmen wir auch. Und das ist wahrscheinlich, das hat damit zu tun, dass die erstmal alle vorsichtig sind und wollen das Ganze mal testen, ohne dass sie irgendwie selber zu investieren in Fahrer oder Mitarbeiter, zusätzliche Mitarbeiter. Aber die wurden schon überrascht. Also die eine mit anderen Supermarkt hat gleich dann auch sofort, also der erste zwar vor allem, der meinte auch sofort, ich hatte echt nicht erwartet, dass so viel Nachfrage da ist, vor allem bei Supermärkte. Die gehen schon davon aus, dass die Kunden alles selber anfassen möchte und vielleicht am besten sogar noch riechen, bevor sie das im Korb machen. Aber das, da sind sie dann halt was Besseres gelernt.
Das ist richtig, richtig cool. Wer war denn der Erste? War Edeka der erste Supermarkt?
Ja.
Und wer ist jetzt die Zielgruppe auf der B2C-Seite? Das heißt Supermärkte, ja. Aber wer nutzt dieses Angebot nicht selbst, zum Supermarkt zu gehen, sondern über die Plattform Foodpipe sich den Warenkorb zusammenzustellen?
Genau, also das sind teilweise Mamis, die mit ihren Kindern auch jetzt gerade ja vielleicht ein bisschen beschränkt sind oder aber auch Ältere, die keine Autos mehr fahren. Es sind Familienväter, die das einfach sowieso von vornherein übernehmen sollten und sie das auf diese etwas leichtere Art machen. Also wir haben ein buntes Publikum von jung bis alt. Wir haben teilweise Studenten. Also es ist alles dabei. Ich kann wirklich nicht sagen, das sind nur diese Zielgruppe und fertig. Also ich
verstehe.
Habe es dabei gesehen.
Wie verdient ihr dabei? Wie verdient ihr jetzt? Verdient ihr pro, ist es ein Abo oder verdient ihr pro Stück? Oder ja, wie ist das
genau,
Modell dahinter?
Genau. Wir werden umsatzbeteiligt. Das ist das Erste, woran wir Geld verdienen. Dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir nicht nur die Plattform zur Verfügung stellen, also wenn jetzt die Plattform nur genutzt wird, dann haben wir unsere Umsatzbeteiligung. eine Summe X, die ich dann halt haben möchte an prozentualen Satz. Und sobald sozusagen der Supermarkt mehr als nur das haben möchte, sagen wir mal jetzt bei der Lieferung, dann geht es nochmal um einen erhöhten Zinssatz, erhöhten Prozentualsatz und die Lieferkosten dazu. Und das All-In-Paket enthält dementsprechend auch diese Provision, die Lieferkosten und die erhöhten Provisionen, damit das Ganze gedeckt wird.
Verstehe, macht total Sinn. Ivan, wer ist jetzt alle schon bei Foodpipe angestellt oder mit wem? Gibt es Gründer? Bist du der Einzelgründer oder gibt es mehrere Gründer? Gib uns ein bisschen so einen Eindruck, wer steckt hinter Foodpipe?
Tatsächlich agieren wir schon seit 2015 als Familienunternehmen. Ich habe ganz früh meinen Bruder und meine Schwester dazu geholt im Unternehmen. Meine Schwester ist ein Steuerfachangestellter damals gewesen. Mein Bruder war selber ein Unternehmer, hatte damals in Restaurants investiert und gemacht und getan. Und irgendwann mal habe ich gesagt, Leute, wir müssen uns mal ein bisschen zusammentun. Und ich glaube, damit werden wir auch ein bisschen weiterkommen und vielleicht auch mehr erreichen. Und das war tatsächlich so. Irgendwann mal haben wir ja sozusagen unser Familienunternehmen gefunden und jeder in seinem Bereich, mehr oder weniger. Und ja, wir sind drei Gründer und ja, ein Geschwisterpack.
Cool, mega cool. Was ist deine Verantwortung?
Ja, ich habe tatsächlich die Leitung übernommen und bin auch der Stratege und der mit dem Vision bzw. der Visionäre unter uns. Meine Schwester hat tatsächlich am Anfang ihre steuerlichen Fähigkeiten eingesetzt, zurzeit aber überhaupt nicht damit zu tun, sondern mehr so in Richtung Marketing und alles, was so der nach außen treten zu tun hat. Und mein Bruder ist der Packer, der packt einfach gerne und geht nach vorne und übernimmt auch die Lieferungen und alles, was so ein bisschen mit Mitarbeiter auch zu tun hat vorne, also an den vordersten Stellen.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Jetzt nur für Foodpipe oder allgemein?
Allgemein und dann für Foodpipe.
Also allgemein sind wir vielleicht 30 Mann Betrieb. Also wir haben unterschiedliche Betriebe, hast du ja erwähnt. Aber für Foodpipe jetzt direkt sind wir, ja, ich glaube knapp 10 Leute. Also unter 10.
Also geht schon was weiter.
Genau.
Genial. So, immer wenn du der Stratege bist, was hat dich angetrieben, Foodpipe jetzt, sage ich mal, ins Leben zu rufen? Was waren deine Annahmen dahinter und welches Problem löst du damit?
Ja, also ursprünglich war das tatsächlich erstmal, ich sag mal, es hat damals begonnen, dass wir selber gemerkt haben, dass das Geschäft, was wir auch aufgebaut haben, wir haben ja eigene Produkte, auch Kosmetikprodukte, die wir vertrieben haben. Wir haben sie aber sehr, sehr Amazon-lastig betrieben. Das heißt, es ging nicht nur über Amazon. Ich habe aber gemerkt, dass solange man nicht wirklich die Plattform selber hat, hat man eine gewisse Nachteile, die ganz schnell kommen können, ob das jetzt ein Account schließen ist oder was auch immer. Dann habe ich mich dann wirklich umgeschaut nach ein neues Geschäftsmodell, wo ich mich ein bisschen unabhängiger machen kann und habe aber auch gesehen, wo die Nachfrage ist. Ich habe tatsächlich vielleicht, also im ersten Augenblick habe ich daran gedacht, dass es etwas Lokales sein muss, etwas, was auch skalierbar ist, aber in Richtung Einzelhandel, weil die sind wirklich tatsächlich etwas nicht mit der Zeit gekommen. Das heißt, sie bieten tatsächlich nur eine Möglichkeit, ihren Kunden die Produkte zu verkaufen. Und dann habe ich mir auch die ganzen Modelle angeguckt, was da alles so draußen ist, wie die Lebensmittel Online-Business gerade wächst, in welche Richtung das ist, das geht. Und hauptsächlich habe ich erkannt, dass viele zwar so beginnen wie wir mit ein bisschen mehr Picken und ein bisschen mehr Plattform, aber entwickeln sich ganz schnell selber zu Supermärkte, die online verkaufen. Das heißt, die übernehmen die Produkteinkäufe, die übernehmen die Produktverkäufe. Das habe ich für mich als eine Chance gesehen, weil ich glaube, die Grundidee, jetzt diese Supermärkte zu ersetzen, ist eigentlich falsch, sehe ich das so. Ich glaube, es ist besser, die zu nutzen, weil man muss das dann so sehen, eines Tages konnte man für jeden Supermarkt was eine eigene Lagerhalle sehen.
Ja.
Man kann definitiv viel schneller skalieren, wenn man die Lagerhallen nicht selber bezahlen muss. Und tatsächlich geht es auch darum, dass diese Supermärkte nicht ersetzt werden wollen und auch sollen, sondern dass sie wirklich nur in einen neuen Vertriebsmarkt für sie noch gefunden werden soll. Und wir dachten, genau das möchten wir machen. Ich meine, es gibt so ein paar Ansätze, die in diese Richtung gehen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber das ist nicht so stark darauf positioniert. Es ist mehr so ein Halb-Halb-Business. Und ich möchte mich wirklich so in diese Richtung komplett so weit positionieren, dass wir dann tatsächlich auch auf die Dienstleistung uns positionieren.
Cool. Das war nämlich genau, es war schon Monate her, aber da habe ich ein Gespräch mitbekommen von meiner Frau zu der Nachbarin, die immer wieder gesagt hat, hey, kannst du nicht, ich habe so einen Stress, kannst du mir nicht das und das mitnehmen und kannst du mir noch das besorgen, bitte und so. Und aber manchmal ist meine Frau halt auch nicht zu Hause und dann genau dieses Problem löst das Foodpipe eigentlich. Also finde ich richtig cool, dass du das rausgespürt hast und es macht total Sinn. Wenn du zurückblickst, auf welche Erfolge bist du besonders stolz? Und du hast auch erwähnt in unserem Vorgespräch, du bist auch auf deine Misserfolge besonders stolz.
Ja, ich habe tatsächlich, also Erfolge war es meistens in der Richtung, wo ich dann mit meinem Team tatsächlich irgendwelche Ziele gesetzt habe und erreicht habe. Zum Beispiel, dass unsere Marke europaweit vertreten war oder dass wir überhaupt unsere Marke dazu gebracht haben, so schnell zu wachsen oder zu skalieren. Ansonsten, ja, Misserfolge gab es ja auch im Sinne von, wir haben auch schon mal früher eine Plattform gemacht, die hieß ja ein bisschen anders, es hieß Good Job.
Und Good Job.
Good Job, genau, die Grundidee dahinter war, dass wir Dienstleistungen im Sinne von Reparatur, ob das jetzt, also alles, was im Handwerkbereich fällt, auf dieser Plattform auch digitalisiert wird, aber mit Festpreise. Das heißt, du gibst von vornherein als Händler oder als Handwerker, meine ich, dass du sagst, an elektrischen Lampe oder was auch immer, also eine Lampe im Haus zu wechseln, die kostet bei mir 7 €. Und wenn jetzt der Kunde sagt, okay, ich bin jetzt eingezogen in diesem Haus und ich möchte 10 Lampen eingebaut haben, dann hat er mal 10 € pro einmal und dann hat er das Ganze 10-mal. Weil das Problem entsteht meistens immer zwischen den Handwerker und der Kunde zu Hause. Ist es meistens so gewesen, dass er erstmal vergleichen muss an den Preis. Und dann gibt es einer, der möchte und der gerne willig ist und Kunden braucht, aber der wird nicht gefunden, weil er keine Online-Seite hat. Und dann gibt es einen anderen Händler, der ist überfüllt an Aufträge und kommt gar nicht hinterher und schiebt die Leute einfach nur weg zur Seite oder macht die Preise ganz hoch, entweder man zahlt es oder nicht. Und ich wollte mal so eine Plattform bauen, wo das gar nicht möglich ist. Also dann hätte der Händler die Vorteile, dass er überhaupt eine Webseite hat, einen Webauftritt hat. Und der Kunde hatte die Möglichkeit, immer auf seine Dienstleistungen zurückzugreifen, ohne jetzt irgendwelche Preisverhandlungen zu machen, weil das ist genau wie ein Produkt dargestellt. Ja, also daran haben wir lange gearbeitet, aber wir haben auch gemerkt, dass wir schnell ersetzbar werden. Das heißt, wenn der Elektriker beginnt, jetzt 10 Aufträge zu machen und der Kunde hat den Elektriker kennengelernt, dann wird er ihn wahrscheinlich nicht nochmal über die Plattform buchen. Dann hat er vielleicht auch die Möglichkeit, direkt selber dort anzurufen. Man hat den Kontakt schon gemacht. Also die Handwerker haben tatsächlich genau diese Bindung mit dem Kunden. Und dann würden wir wahrscheinlich unseren Schloss auf dem Sand bauen und irgendwann mal merken, oh ja, wir verlieren.
Verstehe ich. Aus dieser Erfahrung her, was hast du da mitgenommen für Foodpipe, dass du sagst, hey, ich habe das und das gelernt und das fließt jetzt in Foodpipe ein?
Das Aufbau, also wirklich diesen Aufbau von Plattformen, wie das funktioniert, wie ich die ganzen Journey vom Kunde habe, also wie er was sieht, wie er darauf klickt, wie er das bestellt, wie er tatsächlich auch mehrere Möglichkeiten für Zahlungen hat. Also da haben wir uns damit genau auseinandergesetzt und daher war das wirklich mit Foodpipe ganz schnell. Wir haben innerhalb einer Woche eine Plattform fertig.
Was so interessant ist, glaube ich, und wenn man es vergleicht mit dieser Handwerkerplattform, zum einen ist Foodpipe, ist der Preis nicht so hoch, dass du denkst, weil es zahlt sich aus, dass ich die extra Meile gehe. Ja. Und zum anderen suchen Supermärkte gerade überall Arbeitskräfte und löst eigentlich an dieser Front auch ein Problem. Also es im Gegensatz zum Handwerker, der sagt, ich muss sowieso hinfahren und einen Job machen, löst es genau das Problem auch ohne eine zweite, also du hast eigentlich das aus diesem Modell komplett nochmal neu definiert.
Genau, also die Grundidee ist an sich da, ne? Das heißt, wir haben eigentlich nur jetzt nicht die Handwerk digitalisiert, sondern mehr so den Einzelhandel digitalisiert im Grunde genommen. Und wir sind auch trotzdem in den lokalen Märkten geblieben, dass die Menschen immer ihre lokalen Umgebung nutzen, dass man dann halt auch wirklich mehr, dass das wirklich den lokalen Geschäft weiter ausgeübt werden kann und wir auch nicht jetzt externe Sachen mit reinbringen. Das heißt, die Grundidee ist wirklich tatsächlich da, ne? Und das ist noch drinnen.
Perfekt. Welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen hast du jetzt gerade mit Foodpipe, die dich jetzt wachhalten, beziehungsweise vielleicht dich wachgehalten haben?
Genau, also wir haben tatsächlich ein tolles Produkt. Wir haben ein Produkt gebaut, was richtig toll ist. Wir haben es auch dadurch bestätigen lassen, dass es gut ist, dass wir Kunden haben, dass die Nachfrage da ist. Das heißt, tolles Produkt, Kunden sind da. Was mir jetzt noch fehlt und was ich auch noch dran feile und arbeite, ist wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Also ein Geschäftsmodell zu haben, wo es sich auszahlt. Daran feilen wir noch ein bisschen. Wir wissen ja alle, dass Einzelhandelunternehmen eine schwache Marge haben. Dementsprechend sind sie auch nicht gewillt, auch wirklich viele Prozente abzugeben. Und daher haben wir Stand jetzt noch ein Geschäftsmodell, das ausbaufähig ist. Also ein Geschäftsmodell, der noch jede Menge Arbeit benötigt, damit wir auch zu einem Geschäftsmodell werden, wo es denn Margen gibt, vielleicht höhere Margen kommen dazu. Und ja, das ist so ein Problem, mit dem ich zurzeit kämpfe.
Verstehe es. Also wenn ich es zusammenfasse, ihr seid doch nicht, also ihr steckt noch mehr Arbeit und Geld rein, als rausschaut.
Genau.
Und ihr habt jetzt einmal, und das finde ich ja die Ansatzweise, die ihr geht, finde ich so genial. Egal, ob du jetzt ein Startup bist oder eine Firma mit 400-500 Mitarbeitern, die ein neues Feature oder Produkt definiert. Die Ansatzweise, ich teste mal, ob die Idee ohne skalierbar, weil was ich mitbekomme bei meinen Kunden, die denken immer sofort an skalieren. Mhm. Und machen somit, am Anfang musst du gar nicht an skalieren denken, oder? Am Anfang denkst du mal, ist die Idee überhaupt marktwert? Funktioniert die Idee? Und da habt ihr einen Check. Und jetzt ist das nächste, haben wir halt auch ein Businessmodell dahinter. Haben wir ein Businessmodell dahinter, dass wir eigentlich, wenn wir das drehen, mehr rausschaut, als was wir reinstecken, ja?
Genau so, ja. Genau da arbeiten wir und da probieren wir uns aus. Also das heißt, wir machen immer wieder mal eine Testphase. Wir probieren das so, dass wir den neuen Supermärkte, die wir jetzt anfragen, diese Möglichkeiten bieten und sagen, okay, was würden Sie mitmachen? Wie weit gehen Sie mit? Wie weit gehen Sie nicht mit? Also da arbeiten wir dran. Und ich denke mal, das ist eine Frage von maximal 3-4 Monate, dass man das rausgefunden hat. Wir sind jetzt auch seit November auf dem Markt. Das ist wirklich ganz frisch. Das ist jetzt gerade mal anderthalb Monate, dass wir begonnen haben. Mittlerweile sind die Bestellungen so großartig gewachsen, dass ich tatsächlich auch immer wieder rausgerissen werde
mit anpackst.
Genau. Deswegen ist das ja auch ein bisschen langsamer vorangetrieben worden auch. Und gleichzeitig versuche ich auch nochmal den Vertrieb auch voranzuhalten. Wir haben zum Beispiel auch, also das ist jetzt auch eine Möglichkeit, die wir auch nochmal jetzt gerade testen, ob wir nicht auch Restaurants, lokale Restaurants mit ein raufnehmen in dieser Plattform. Das ist so eine Art Synergien dazwischen kommen. Das heißt, Kunden, die von Supermärkten können auch gleichzeitig von dem nahegelegenen Restaurant auch bestellen. Oder auch umgekehrt, die Kunden von einem Restaurant können auch die Supermarktware bestellen. Da arbeiten wir auch dran, um einfach mal diese Einnahmen zu erhöhen, die wir brauchen. Aber das sind auch alles Tests gerade. Das heißt,
wir sind noch. Aber spielst du dann nicht gleich mit wie Lieferando oder ich weiß es nicht, Uber Eats, was halt alles da gibt? Da gibt's, wenn du sagst, du nimmst die Restaurants mit. Hast du dann nicht andere Player im Ozean?
Genau. Also dann bist du tatsächlich auch in diesem roten Ozean, wo alle mitschwimmen. Das ist tatsächlich so. Deswegen ist das wirklich eine Art Testphase, wo wir sagen, Also wenn wir das machen würden, dann auch nur wirklich passende Sachen, die dann halt auch sowieso auch, ich sag mal, sich nicht beißen, weil ich kann dir mal vielleicht die Grundidee sagen, ich wollte es eigentlich nicht verraten, aber ich sag's jetzt nochmal. Du musst dir mal vorstellen, das Prinzip von großen, wie nennt man das? Also, wenn du in einer Stadt bist, hast du ein Einkaufscenter.
Ja. Ja.
Und wenn die Kunden zu diesem Einkaufscenter gehen, gehen sie meistens immer zum Supermarkt. Und wenn sie nochmal mit dem Einkaufen fertig sind, gehen sie mal vielleicht mal mit Chinesen in demselben Einkaufscenter. Die Grundidee ist es tatsächlich auch, dieses Center-Gefühl zu geben, ohne es zu übertreiben. Ja, also, dass wir nicht so wie Lieferando jetzt hunderte Restaurants haben und was weiß ich was, sondern mehr so dieses Einkaufscenter-Gefühl haben in digitaler Form.
Ha, macht Sinn. Das heißt, es könnten auch nicht nur Restaurants sein, es könnten auch Spielzeugläden zum Beispiel sein.
Also das ist vielleicht weit hergeholt, vielleicht in die Zukunft. Ja, also Amazon hat ja auch am Anfang mit Büchern angefangen und irgendwann mal auch mit Cloud-basierten...
Oder jetzt kaufe ich nochmal die Schuhe, Fußballschuhe für meinen Sohn und dann ist halt der Intersport oder der Hervis dabei oder wie sie immer heißen.
Genau. Also das sieht man ja auch hier auch. Ne? Also da, wo zum Beispiel unser Edeka ist hier vor Ort, da gibt es auch mal einen Chinese, da gibt es einen Bäcker, da gibt es unterschiedliche Unternehmen, die da sind. Ne? Und das wäre ja vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, weil die Kunden kennen das ja. Das heißt, wenn sie da hingefahren sind zu Edeka, haben sie wahrscheinlich auch beim Chinesen mal gesessen oder mal bei vom Bäcker was mitgenommen. Wenn wir das jetzt auch, das ganze Einkaufspassage da wirklich so digitalisieren, so wie man das kennt, hat man wahrscheinlich auch diese Synergien, die dann halt den Umsatz auch vorantreiben. Jetzt ohne, dass ich jetzt komplett die ganzen Restaurants reinbringe.
Macht total Sinn und die Funktion ist die gleiche. Also diese Einkaufscenter-Philosophie beziehungsweise dieses Erlebnis eines Einkaufscenters zu schaffen, beinhaltet ja die gleiche Plattform und Funktionen.
Genau.
Wie schafft es ihr derzeit, sage ich mal, weil du sagst, jetzt du hast selber anpacken müssen, das Interesse ist hoch.
Ja.
Wie schafft es ihr derzeit, dass ihr Leute auf die Plattform bekommt? Macht ihr Online-Marketing? Legt ihr Flyers aus? Was sind so eure Tipps und Tricks? Wie schafft ihr Interesse an eure Plattform zu wecken?
Genau, also ich habe tatsächlich gesagt, ich möchte am Anfang keine Werbung machen. Ich möchte so zu sehen, woher kommen die Kunden? Das heißt, einfach mal unseren Motor sehen, ohne es erstmal selber zu bezahlen dafür. Und tatsächlich ist das so, fast jeder Kunde, der bei uns einmal bestellt, bringt einen weiteren Kunden mit, Minimum einen weiteren Kunden mit. Das ist schon mal eigentlich ein sehr guter...
Ja, es ist brutal gutes Zeichen.
Genau, richtig gut. Und zweitens haben wir tatsächlich damit begonnen, dass wir direkt am Supermarkt, am Anfang, vor dem Eingang, mit einem ganz normalen Stand und ein paar Flyer, und die Leute, die reingekommen sind, einfach mal ein paar Flyer in der Hand gedrückt und habe das natürlich auch soweit mit dem Supermarkt Inhaber geklärt, dass in dem Einkaufswagen so ein Flyer von uns drin ist. Also du kannst ja, wenn du einen Einkaufswagen hast, dass du da tatsächlich so ein Fenster hast mit Werbung. Die haben auch sehr oft mit so einem Bus, die jetzt fahren, mit Edeka-Werbung. Da möchte ich auch mit rein. Und dass die erstmal selber das Ganze decken, dass wir noch gar nicht mit Online-Marketing beginnen müssen, um zu sehen, wie das vorangeht. Und sobald das Ganze stagniert, falls es dann dazu kommt, dass es stagniert, dann beginnen wir an zu experimentieren. Dann sehen wir auch, was es alles ohne Geld möglich ist. Und dann beginnen wir an erstmal mit Geld und mit dem künstlichen Wachstum im Sinne von nicht künstlich, sondern also bezahltes Wachstum. Und das heißt, bisher haben wir uns tatsächlich nur die Flyer gekostet und wir haben keine Marketinggebühren bis jetzt gehabt.
Mega. Was sind so Kennzahlen, auf die du besonders schaust gerade?
Die Kennzahlen von Kundenzuwachs. Also wir haben zwei wichtigsten Kennzahlen für mich, ist mal, wie viele neue Kunden wir am Tag haben.
Ja.
Und die Kunden, die gekauft haben, wie oft wiederholen sie ihren Käufer. Das sind wirklich für mich jetzt gerade die einzigen zwei Kennzahlen, worauf ich achte, also extrem achte. Und das zeigt wirklich ein richtig cooles Bild. Also die Bestellungen, die werden immer mehr, das ist trotzdem klar. Aber auch dieses, wir haben täglich neue Kunden, und die Kunden bestellen wieder. Und ich mache es auch gerne tatsächlich so, dass ich selber liefere. Also ich liefere nicht nur, weil ich muss. Manchmal liefere ich sogar auch, weil ich will, um einfach diesen Kundenfeedback zu haben. Das heißt, ich stelle mich dann hin und dann frage ich auch ein paar Fragen. Wie fanden Sie das? Was könnte besser sein? wie würde es denn noch besser aussehen können oder was weiß ich.
Und was sagen die zum Beispiel, wenn du sagst, was könnten wir noch verbessern? Oder?
Tatsächlich, weil es am Anfang, wir haben wirklich ganz einfaches Produkt am Anfang gestellt, wo man, also wenn man ein Produkt, also echt, also ich selber habe mich schon fast genervt, wenn ich mein Produkt gesucht habe. Man muss sehr viel eingeben, um ein Produkt zu finden. Das heißt, einfach zum Beispiel, wenn man jetzt Hafermilch haben möchte, dann musste man teilweise sogar Hafermilch Alpro schreiben, um den mal wirklich zu finden. So schlimm.
Wow, okay.
Also die Algorithmen waren nicht da und einiges war einfach nur nicht wirklich zu finden. Das waren natürlich die ersten Feedback, aber das war uns erstmal klar. Wir wollten erstmal wirklich nur ein Produkt reinmachen und erst mit dem Kundenfeedback wachsen und auch mal darauf eher mehr unseren Fokus stellen, wo die Kunden immer wieder sagen, dass es wirklich besser sein muss. Und das war am Anfang teilweise wirklich so, dass sie gesagt haben, Leute, also Produkte finden ist ein bisschen schwierig, ne? Und obwohl das so war, haben die Leute bestellt, ne? Und jetzt mittlerweile, da haben wir eine Navigationstechnik. Wir arbeiten zwar immer noch dran, aber die haben es da tausendfach verbessert, ne? Weil
wir suchen. Habt ihr einen Entwickler eingestellt für dieses Problem?
Nein, wir haben tatsächlich keinen Entwickler. Wir haben ein paar Generalisten hier in unserem Unternehmen, die einiges so drauf haben, die mal ein bisschen mit Shops und die anderen auch ein bisschen mit Grafik und so weiter. Und das passt schon. Also noch.
Wie schafft ihr die Anbindung? Wie bleibt ihr up to date, wenn jetzt Edeka zum Beispiel ein neues Produktsortiment einfügt? Also, wie schafft ihr da die wie bekommt ihr das mit?
Tatsächlich sind wir in guten Kontakt mit dem Mitarbeiter und auch der Inhaber. Das heißt, wenn irgendwie neue Sachen kommen, dann kriegen wir das mit. Zweitens sind wir auch direkt sehr oft im Markt. Das heißt, wir sehen, ob das jetzt Preisänderungen sind, ob das neues Sortiment ist. Das kriegen wir sofort mit, weil die Kollegen dort sind. Das, ja, meistens immer wirklich über die Kollegen. Wir kriegen auch manchmal von den Angestellten dort auch mal Listen, wo alles Neues, was reingekommen ist. Wir können teilweise sogar selber verlangen. Das heißt, wir könnten sogar dahin gehen und sagen, Herr Zumer, diese Marke X ist wirklich sehr beliebt. Mach die mal bitte rein. Dann wissen wir von vornherein, dass diese Marke da ist. Genau, das geht auch.
Das ist ja, könnte noch eine Idee sein. Aber ihr bietet auf der Plattform aber die verschiedensten Produkte von den verschiedensten Supermärkten an. Mhm. Das könnte dann auch eine Idee sein, wo du sagst, hey, dieses Produkt funktioniert eigentlich beim Supermarkt XY sehr gut. Vielleicht wollt ihr das auch reinpacken. Richtig, genau, richtig. So. Ich finde, deine Einstellung ist ein Paradebeispiel, weil ich denke sofort wieder an Schnittstellen und es muss alles verbunden sein, gekoppelt sein. Ich komme auch aus der IT-Welt. Aber deine Einstellung ist ein Paradebeispiel, dass es am Anfang gar nichts benötigt, sondern einfach mal nur schauen, wie du sagst, einfach ist die Idee marktreif, was sagen die Kunden, wo muss ich wirklich schrauben, weil wenn die sagen, sie finden das Produkt nicht und ich würde aber an der Schnittstelle schrauben, dann löse ich das Problem ja wieder nicht, sondern im Gegenteil, vielleicht verwirren sie noch mehr, weil noch mehr Produkte reinmarschieren.
Genau, genau. Also Produkte, da sind wir wirklich von vornherein sehr großzügig gewesen, das sind zu viele Produkte gewesen, meiner Meinung nach, aber das war so wichtig für mich zu wissen, welche Produkte kommen an, bevor ich sie ausschließe. Deswegen habe ich gesagt, ach Leute, wir müssen wirklich alles mitnehmen erstmal. Ausschließen kann man danach immer noch, aber vielleicht von Anfang an wirklich mitnehmen. Und ja, das.
Habt ihr jetzt Produkte dabei ausgeschlossen, weil einfach überhaupt kein, weil es nur vielleicht verwirrt, aber keiner bestellt, keiner benötigt?
Nee, das, also wenn sie einmal reingenommen worden sind, dann haben wir den Aufwand hinter uns. Das macht keinen Sinn danach mehr, das irgendwie zu löschen oder
wegzunehmen. Ah, okay.
Am Anfang hat uns das viel Arbeit gekostet, Zeit gekostet, weil wir ja alles einzeln so ein bisschen bearbeiten müssten, anpassen müssten und. Ja, das war ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist es so mittlerweile, was drin ist, ist drin. Und wenn was Neues kommt, dann kriegen wir das mit, ändern wir das so schnell und das war's.
Richtig cool. Ivan, wenn wir uns in 3 Jahren wieder treffen, vielleicht in dem Podcast, was, und wir blicken zurück auf deine Reise, was muss sowohl beruflich als persönlich passieren, dass du sagst, hey, ich bin glücklich mit meinem Fortschritt?
Ja, also kann auch gleich persönlich beginnen. Persönlich bin ich tatsächlich wirklich genau dort, wo ich sein möchte. Ich kann mir vorstellen, in 3 Jahren vielleicht, ja, ich habe das auch vielleicht auch mal erwähnt, ich würde gerne wirklich perfekt Englisch sprechen, weil das ist so eine Sache, das schiebe ich immer vor mir und ich sage, ja, okay, ich war auch mal wirklich auf ein paar Reisen, wo ich das ein bisschen mitnehmen könnte, aber das Fließende fehlt einfach, weil ich das nicht in dem Alltag habe. Und das ist das Einzige, was ich persönlich so gerne ändern möchte. Alles andere ist wirklich funktioniert so, wie ich es gerne hätte. Ich habe auch lange daran gearbeitet. Aber was karrieremäßig ist, also ich will schon, dass das Foodvibe jetzt über die Ortschaften hier hinaus wächst, vielleicht auch mal in Dachregion, dass wir dann tatsächlich einen coolen Wachstum hinlegen in 3 Jahren.
Mega, mega cool. Wenn wir das runterbrechen auf das nächste halbe Jahr, was ist so ein Milestone das nächste halbe Jahr, das du und dein Team erreichen wollt, um diese Vision jetzt im Dachraum wirklich ein Unternehmen, ein Dienstleister zu sein, zu verwirklichen?
Genau, also auf dem erstes Ziel ist es tatsächlich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das soll wirklich innerhalb kurzer Zeit passieren. Und dann möchte ich auch wirklich die ganzen Gebiete, die hier in der Nähe sind, auch mal anschließen, damit wir auch diese ganzen Erfahrungen machen können, bevor wir jetzt den weiteren Weg mal außerhalb Deutschland machen oder überhaupt in ganz Deutschland. Dann möchte ich gerne auch sehen, wo sind noch Lücken, wo könnte man noch mal ein bisschen bessern und worauf muss man achten. Das wären die nächsten 6 Monate dafür da. Und da haben wir ja schon begonnen mit den ersten Vertriebsgespräche und mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ich denke mal, die ersten 6 Monate sind da benötigt.
Habt ihr auch vor, einen Investor ins Boot zu holen?
Oh ja, das ist natürlich auch ein Thema. Ich denke, dass wir dann auch, sobald wir selber für uns ein Geschäftsmodell haben, was funktioniert, wäre mein nächster Schritt auch gleichzeitig einen Pitch-Deck fertig zu machen und einen Investor-Suche zu machen.
Ah, okay.
Investor-Suche zu machen.
Okay. Ivan, ist deine Muttersprache Deutsch oder Arabisch?
Nee, wieder noch. Meine Muttersprache ist Aramäisch.
Aramäisch.
Genau, okay. Aramäer sind auch ein kleines Volkgruppe in dem arabischen Raum. Syrien, Türkei und Irak. Und tatsächlich die zweite Sprache, die ich erlernt habe mit der Schulzeit, ist das Arabisch. Und mit 15, nachdem ich in Deutschland eingetroffen bin, dann Deutsch. Und alles, was davor war, war teilweise auch Englisch in der Schule. Aber ab der 9. Klasse bin ich in Deutschland gekommen und ab dann musste ich Englisch komplett abbrechen und nur noch Deutsch lernen. Und deswegen ist eigentlich Englisch komplett irgendwie untergetaucht. Und ja, Deutsch gehört dazu.
Aber Deutsch, man merkt, also du sprichst Deutsch fließend, also.
Ja, also es funktioniert gut.
Perfekt.
Ja, ja. Aber es ist grammatisch trotzdem ein bisschen schwierig. Ne? Bei mir sind es mehr so dieses Fälle, Artikel und so weiter. Die sind dann halt auch beim Sprechen und aber auch beim Schreiben ein bisschen schwieriger, aber im Großen und Ganzen kann ich mich gut verständigen. Das reicht, das ist das Wichtigste.
Ivan, danke für deine Zeit. Danke, dass du mich da so mit zwischengenommen hast, zwischen dir, weil ich weiß, heute ist großer Bestelltag und du hast heute schon ausliefern müssen und bin wirklich dankbar, dass du mich da zwischengenommen hast. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Reise, dass die nächsten Milestone, erfolgreiches Businessmodell, Investor, Pitch, aber auch das Andocken in die Nachbarortschaften, ne, und Nachbarregionen super funktioniert. Ivan, großes Danke an dich und ganz viel toi toi toi.
Danke dir auch und wünsche dir genauso viel Erfolg.
Danke, Ivan. Du, ciao, Baba.
Ciao, ciao.
Hast du manchmal das Gefühl festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net. Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.